Trinität, da haben wir ja sehr viel drüber gesprochen und das ist im Grunde genommen ein kleiner Ausschnitt, was ich heute vortrage. Es geht darum, das ist die Sache am Dornbusch, wo dann die Frage aufgeworfen wird, wer bist du? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und das zog sich auch durch unsere Bibelstunde so hindurch. Und das hat eine Frau Gott selbst in der stillen Zeit morgens gefragt, wer bist du, Gott? Das wollte sie von ihm persönlich wissen. Und er antwortete, ich bin, der ich bin. Aber wer bin ich? Aber wer ist ich bin, der ich bin, fragte sie. Gott sagte, ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Gnade, ich bin Freude, ich bin Macht, ich bin Sicherheit, ich bin Zuflucht, ich bin Stärke, ich bin der Schöpfer, ich bin der Tröster, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Frau hörte sich das alles an. Mit Tränen in den Augen sah sie gegen den Himmel und sagte, jetzt verstehe ich. Aber wer bin ich denn? Gott wischte da zärtlich ihre Tränen aus ihren Augen und flüsterte, du bist mein. Amen.
Ja, schönen guten Morgen. Wen ich noch nicht persönlich begrüßen konnte, möchte ich hier nochmal sagen, guten Morgen und einen schönen Vormittag hier in unserer Gemeinde. Ich möchte auch einmal kurz beten, damit ich mich auch noch ein bisschen sammeln kann. Mir kamen schon beim Lobpreis die Tränen, das wird also ein toller Gottesdienst heute. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich schon gesegnet hast in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes, Herr. Und ich möchte, Herr, dass dieser Segen überspringt auf meine Geschwister. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne jeden Einzelnen von ihnen. Segne jeden, dass er nicht so wieder weggeht, wie er heute gekommen ist, sondern dein Wort in seinem Herzen trägt, darüber nachsinnt und dass es ihn stärkt und kräftigt und auferbaut. Ich danke dir, Vater im Himmel, und ja, Heiliger Geist, komm und helfe uns, das Wort zu verstehen. Und ja, sei du bei uns, lieber Herr Jesus, mit deinem Wort. Amen.
Amen.
Ja, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, weil im Moment viele, viele Dinge auf mich einstürzen. Und wenn ich jetzt so aus dem Stegreif heraus sprechen würde, würden wir wahrscheinlich 2 Stunden hier sitzen. Das will ich aber niemandem zutrauen. Deswegen ist es immer gut, wenn ich mich ein bisschen sortiere vorher und mich auf die wichtigen Sachen beschränke. Ich habe allerdings in der Lobpreiszeit noch ein Wort bekommen heute für diese Versammlung hier. Und jeder, der heute Morgen hier ist, sei durch dieses Wort gesegnet. Ich darf euch nämlich schöne Grüße ausrichten. Ich darf euch Grüße ausrichten von Gott, unserem Vater. Und er möchte, dass ihr wisst, dass ihr von ganzem Herzen geliebt seid. Und zwar nicht von irgendjemandem, der vielleicht wankelmütig ist oder sein Fähnchen nach dem Wind hängt, sondern ihr seid geliebt von Gott, unserem Vater im Himmel, der die Liebe in Person ist. Und ich hoffe sehr, dass ihr Personen habt, denen ihr diese Liebe weitergeben könnt, im Familienkreis, im Freundeskreis. Aber ich möchte auch, dass jeder Einzelne heute Morgen weiß, er ist von Gott geliebt. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, meine beiden Lieblingsthemen, mit denen ich mich schon seit langer Zeit beschäftige, sind an erster Stelle einmal das Thema Heilung durch Jesus Christus. Und solange meine Frau und ich selbst und viele liebe Menschen aus meinem Umfeld noch krank sind, wird das wohl auch ein Lieblingsthema von mir bleiben. Auch wenn ich noch nicht alles erfasst habe, bin ich doch, so denke ich, schon nah dran an der Wahrheit. Menschen gesund zu machen, habe ich nämlich vor kurzem gelesen in der Bibel, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das habe ich vorher schon 10-mal gelesen, aber es ist mir nie so groß geworden und Gott hat es mir nie so aufgeschlossen. Wollen wir mal schauen, was daraus noch wird. Ein zweites Thema, mit dem ich mich von Zeit zu Zeit immer mal wieder beschäftige, man mag es ja heute kaum noch aussprechen, ist das Thema Erweckung. Und ich habe trotz allem Geschehen immer noch das Gefühl, dass wir mit diesem Thema auch in der heutigen Zeit und auch hier in unserem Land, dem Land der Reformation, immer noch nicht ganz durch sind. Auch wenn es im Moment recht finster damit aussieht, Menschen, die Jesus damit seinerzeit beauftragt hat, waren ganz einfache Menschen, wie du und ich. Und deshalb habe ich noch Hoffnung. Vielleicht ist alles nur viel einfacher, als wir es uns denken. Kennt ihr die Worte, die oft in der Bibel stehen? Aber Gott. Da haben Menschen Pläne gemacht, da haben Regierungen Pläne gemacht. Und dann wurde alles ganz anders, denn in der Bibel stand, aber Gott, er hatte einen anderen Plan. Ich hoffe immer noch auf Gottes große Gnade für unser ganzes Land und für die Menschen, die Gott suchen und noch nicht gefunden haben. Und ich weiß, dass Gott jederzeit bereit ist, jedem Menschen, der guten Willens ist und ehrliche Absichten hat, auch noch mal eine zweite Chance zu geben und eine dritte und eine vierte und. Gott ist die Geduld in Person. Nun, ich habe in den letzten 40 Jahren seit meiner Bekehrung als sogenannter Spätbekehrter sehr viel im Wort Gottes gelesen und es auch studiert. Zugegebenermaßen mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie mein Umfeld das sich entwickelt hat. Aber ich habe es immer mit großem Ernst und auch mit viel Hingabe getan und das hatte einen sehr triftigen Grund. Mein Leben war nicht nur vor meiner Bekehrung eine Aneinanderreihung von Katastrophen, nein, auch nach meiner Bekehrung war es entgegen meiner Annahme kein eitel Sonnenschein, sondern es war eher das, was man heute eine echte Herausforderung nennen würde. Auf einen Nenner gebracht, ich habe Gott, ich will lieber sagen, wir haben Gott, meine Frau Britta und ich, wir haben Gott in vielen aussichtslosen Situationen und Nöten händeringend gebraucht. Was wären wir ohne unseren Herrn Jesus gewesen? Wo wären wir abgeblieben? Nun, wir wären ganz gewiss nicht hier. Aber jede einzelne Katastrophe, jedes einzelne Problem, und das waren keine kleinen, an denen wir uns an Gott gewandt haben, mit denen wir zu Gott gegangen sind, haben unseren Glauben gestärkt. Sie haben gemerkt, dass man auch die allergrößten Katastrophen, wenn man auf Gott schaut und auf ihn hört, bewältigen kann und dass es danach wieder besser wird und dass es wieder besser geht und alles besser wird. Und dafür wollen wir jeden Tag unseren Herrn, und das tun wir auch, loben und preisen und ihm Dank sagen. Und deswegen sind wir auch, meine Frau und ich, wir machen das ja auch in großen Zügen zusammen alles hier, sind wir auch so froh, wenn wir mal das Wort Gottes weitergeben dürfen. Die 40 Jahre Bibelstudium und was daraus erwachsene praktische Leben mit unserem Herrn Jesus Christus jeden Tag, ihn an unserer Seite, haben wir immer deutlicher gemacht, dass fast alle unsere Themen, die wir zum täglichen Leben brauchen, irgendwie zusammenhängen. Und ich bin mir heute sehr sicher, dass ich mein christliches Leben nicht zufällig in einer Pfingstgemeinde begonnen und gelebt habe. Der Heilige Geist war so von Anfang an ein entscheidender Bestandteil meines Lebens. Und nachdem ich die ersten 20 Jahre fast ausschließlich damit beschäftigt war, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu schwärmen und von ihm überall zu erzählen und wie er uns gesund gemacht hat und wie wir ein neues Leben gefunden haben, nahm dann auch so nach und nach der Heilige Geist als Person in meinem, in unserem Glaubensleben immer mehr Gestalt an. Ein Knackpunkt in meinem Leben war, als mir bewusst wurde, dass der Heilige Geist die Person Gottes ist, die uns täglich am nächsten ist. Ein weiterer Big Point war, als mir klar und deutlich bewusst wurde, dass Gott und Jesus und auch Petrus und Paulus und die anderen Jünger untrennbar und ständig mit dem Heiligen Geist verbunden waren und sind. Und dann wurde mir klar, dass auch ich untrennbar mit dem Heiligen Geist verbunden sein sollte. Und ich fing an, dem nachzujagen. Zugegebenermaßen keine einfache Sache, aber inzwischen weiß ich, dass zum Beispiel Heiligung überhaupt nicht möglich ist ohne Zusammenarbeit und Zusammensein mit dem Heiligen Geist. Heiligung zu versuchen ohne den Heiligen Geist ist eine knochentrockene Angelegenheit und wird auf sich gesehen nicht so fürchterlich viele Erfolge haben. Aber heute kann ich sagen, zum Glück hat mich jeder Widerspruch in meinem Glaubensleben gegen die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist immer nur noch enger an ihn herangebracht. Und heute bin ich sehr glücklich darüber. Und meine Zusammenarbeit mit meinem Herrn Jesus hat das in keinster Weise geschadet oder benachteiligt. Im Gegenteil, der Heilige Geist hat mir Jesus immer wieder noch mal näher gebracht und immer wieder groß gemacht. Ich möchte nun heute mit einer kleinen Predigtreihe über den Heiligen Geist zum Abschluss kommen. Obwohl, wenn wir das mal ganz klar sehen, es wird hier auf Erden keinen Abschluss und kein Ende mit dem Heiligen Geist geben, bis unser Herr Jesus persönlich wiederkommt. Und obwohl ich so ein Freund des Heiligen Geistes bin, hoffe ich natürlich ganz eigennützig, dass unser Herr Jesus recht bald zurückkommen möge. Aber natürlich, des einen Freud ist des anderen Leid. Und was für die einen der schönste Tag im Leben sein wird, das wird für die überwiegende Mehrheit der Menschen ein jähes Erwachen mit sich bringen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, zumindest für die Leute, die nie nach Gott gefragt haben, ihn vielleicht sogar verspottet und unter den abenteuerlichsten Maskierungen bekämpft haben. In deren Haut möchte ich dann wirklich nicht stecken. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Denn diese bösen Menschen sind so überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Es hat auch keinen Zweck zu versuchen, sie zu bekehren. Aber es gibt Menschen, und die gab es schon immer, und es gibt ja auch heute, das sind die Menschen, die ehrlich auf der Suche nach Gott sind, die auf der Suche nach Erlösung sind, die nur auf dem verkehrten Weg sind, sich gewissermaßen verlaufen haben, falsch abgebogen, den falschen Weg genommen haben. Sie haben Jesus Christus, den Weg, die Wahrheit und das Leben, vielleicht noch gar nicht gefunden. Sie sind mit ihrem Leben nicht zufrieden. Viele sind auch dabei, an ihrem Leben fast zu verzweifeln. Ich kenne viele davon. Sie kämpfen und mühen sich ab, und viele versuchen, es allen anderen recht zu machen, damit sie einigermaßen ruhig durchkommen, oder sie versuchen zumindest nicht anzuecken. Aber ein schönes Leben ist das eben nicht, durch das sie sich jeden Tag dahin durchschlagen müssen. Sie kämpfen sich mit ihren Seelen ab, und das kostet täglich Kraft. Sie mühen sich mit ihren Körpern und Seelen, und das kostet noch mehr Kraft. Und ihr Leben wird trotz allem guten Willens und allen guten Vorsätzen nicht besser, sondern immer mühseliger. Ich habe diese Menschen früher liebevoll immer meine Seelchen genannt. Ja, genau, das waren Seelen von Menschen, sind mit Seelen von Menschen, immer bemüht, oftmals trotz allem Elend noch krampfhaft zu lächeln und selbst wenn sie schon selbst keine Kraft mehr haben, anderen irgendwie weiterzuhelfen. Und dabei sind sie doch eigentlich nur auf der Suche, auf der Suche nach ein bisschen Glück, auf der Suche nach ein bisschen Frieden. Und ein bisschen wollen wir und Sie doch auch alle geliebt werden. Und seien wir doch ehrlich, das sind doch keineswegs überzogene Wünsche, oder? Und genau das ist nämlich dann auch unsere Zielgruppe. Vielleicht in diesem Zusammenhang ein schlechtes Wort, das sind unsere Geschwister außerhalb der Gemeinde, die Jesus noch nicht gefunden haben und denen unser Auftrag, so wie damals den Jüngern Jesu, auch heute noch gilt. Wenn wir nun die Bibel lesen, dann können wir feststellen, dass das eigentlich nichts Neues ist. Das war schon immer so. Wie sagte der Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und die Welt war auch immer schon so, wie sie heute ist. Schlimm. Nachdem Jesus begonnen hatte, viele Wunder zu tun, wurden natürlich auch die Pharisäer und Schriftgelehrten auf ihn aufmerksam und versuchten ihn mit vielen Fragen alle möglichen Fallen zu stellen. Warum machten die Pharisäer das? Kurz gesagt, nun, sie waren Gesetzesdiener und Gesetzeslehrer. Für sie gab es nur die Tora mit den vielfältigen Gesetzen der Bücher Mose und sie propagierten, dass die Menschen vor Gott nur gerecht werden können, wenn sie peinlich genau alle Gesetze halten und keines übertreten würden. Und so hatten sie zu den 10 Geboten Gottes noch eine Unzahl weiterer Gesetze geschaffen, deren Einhaltung selbst Menschen guten Willens nicht möglich war. Ich habe mal nachgelesen, ich glaube, es sind 618 Gesetze, die diese Schriftgelehrten zusätzlich zu den 10 Geboten noch gefunden haben. Und da sind zum Teil aberwitzige Sachen zwischen. Wer das mal liest, der weiß, wie schlimm eigentlich die Leute dran waren, die dieses alles verfolgen mussten. Aber Jesus hat seine Jünger schon frühzeitig vor den Gesetzeslehrern gewarnt, hatte diese dabei in Gleichnisform auch schon mal mit Sauerteig bezeichnet. Vielleicht ein merkwürdiges Thema heute Morgen. Sauerteig aber ist in der Lage, sobald er Kontakt mit normalem Brotteig bekommt, diesen Brotteig innerhalb kürzester Zeit ebenfalls zu Sauerteig umzuwandeln. Wir erinnern uns, Jesus, der Sohn Gottes, brachte den durchaus gläubigen Menschen in dieser Zeit zum allerersten Mal die Gnade Gottes auf diese Erde. Er predigte den Menschen vom Himmelreich Gottes und von seiner Gerechtigkeit, von Gottes Gerechtigkeit. Und Gnade war damals etwas ganz Seltenes. Das war eine Sensation unter den Juden, von Gnade zu hören. Sowas hatte es bis dahin in ihrem Leben nicht gegeben. Und es passierte natürlich, was danach immer wieder passierte, bis auf den heutigen Tag. Auch wir können es sehen, wenn wir aufmerksam sind. Die Diener, die Lehrer des Gesetzes, die Religiösen, sahen sofort ihre existenzielle Grundlage angegriffen und damit ihre Daseinsberechtigung echt gefährdet. Da kommt einer im Namen Gottes, den sie bis dahin für sich selber in Anspruch genommen hatten und gepachtet hatten, und dieser Jesus stellte ihre ganze Lehre in Frage, sprach von Gnade und Gerechtigkeit Gottes und bewies seine Autorität auch noch durch nachfolgende Zeichen und Wunder. Und genau das war das, was sie selber nicht konnten. Nun, Jesus hatte seine Jünger aus genau diesem Volk berufen. Sie dachten bis zu diesem Zeitpunkt bestenfalls genauso. Sie waren mit dem Gesetz Mose und den Propheten aufgewachsen. Sie kannten ihre Tora und hatten genau diese Gesetzeslehrer auch als Lehrer in ihren Synagogen. Ist uns das eigentlich klar, was das für die Jünger für eine Revolution war, als Jesus kam und von Gnade erzählte? Die Jünger Jesu waren bis dahin Schüler der Pharisäer und Gesetzeslehrer gewesen, wie alle anderen. vielleicht mit etwas mehr Zweifel behaftet. Aber das waren bis dahin auch ihre Glaubensinhalte. Und dann trat dieser Jesus in ihr Leben und sprach: Folget mir nach. Und sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihrem neuen Rabbi. Und in Matthäus 16 erklärt Jesus deswegen seinen Jüngern in aller Deutlichkeit: Warum versteht ihr nicht, dass ich nicht vom Brot spreche, wenn ich euch warne, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da erst begriffen sie, dass es sich bei seiner Warnung nicht um wirklichen Sauerteig handelte, sondern um die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten nahm Jesus dann auch kein Blatt vor den Mund. Wir lesen bei Lukas: Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. So kommt ihr selbst nicht in das Reich Gottes hinein und haltet auch die zurück, die wohl hinein möchten. Ich finde ganz offene Worte und ohne Furcht ausgesprochen. Jesus bescheinigt den Gesetzeslehrern, dass sie mit ihren Lehren den Menschen den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen haben und den Menschen so den Zugang zum Reich Gottes vorenthalten haben. Wohlgemerkt, Jesus sagt an genau dieser Stelle, dass die Gesetzeslehrer auch denen den Schlüssel zum Reich Gottes weggenommen haben, die doch so gerne genau dort hinein wollten und die bis zum heutigen Tage auch noch hinein wollen. Es gibt genug Menschen, die in das Reich Gottes eingehen möchten. Glücklicherweise sind wir heute, wir, die wir hier sind, alle ein bisschen schlauer und informierter, denn auch heute versuchen viele Menschen immer noch Gottes Gesetze zu halten, dabei möglichst gut zu sein oder dabei mindestens gut auszusehen und sind dabei auf der Suche nach einem Weg ins Himmelreich Gottes. Deswegen lasst uns schauen, wie die Geschichte weitergeht. Wir brauchen gar nicht weit gehen, denn im Matthäus-Evangelium geht es gleich weiter an der Stelle, die wir eben schon gelesen haben, Matthäus 16, Vers 18. Und speziell 19 sagt Jesus, unser Herr, zu seinen Jüngern, und er spricht da ganz speziell Simon an. Jesus sagt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und selbst die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dazu will ich jetzt eine kleine Erklärung abgeben, eine Erklärung dieser Bibelstunde. Stelle zum besseren Verhältnis, bevor wir zum eigentlichen Text kommen. Der Grund, auf den die Gemeinde gebaut worden ist und auch heute noch gebaut wird, ist natürlich nicht Simon Petrus, auch wenn er hier von Jesus Fels genannt wird, sondern das ist natürlich Jesus Christus selbst. Eindeutig steht es im 1. Korintherbrief: Einen anderen Grund kann jedoch niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun, Simon, dem Namen nach, der Name heißt übersetzt, der von Gott erhörte. Dieser Simon wurde dann von Jesus Petrus, also Fels, genannt. Der Grund der Gemeinde selbst war Jesus Christus, der Fels auf diesem Grund aber war Petrus. Und Petrus hat wie Paulus und die anderen Apostel den Grund der Gemeinde Jesu Christi legen dürfen. Der Fels des Heils, den wir im gleichnamigen Evangeliumslied besingen, ist aber selbstverständlich Jesus selbst. Ja, so hatte Jesus gesagt: Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Jesu Gemeinde, damals noch zu der Zeit, als Jesus dem Simon dann Petrus nannte, da war die Gemeinde noch nicht so sehr groß. Vielleicht waren es so viele Leute, wie heute hier sind. Mal eben die Jünger, die Jesus berufen hatte, und vielleicht noch einige Angehörige und der ein oder andere Freund oder Bekannte, die einfach mal mitgehen wollten. Die eigentliche Gemeinde Jesu Christi begann dann nämlich an Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und von da an wuchs die Gemeinde rasant bis zum heutigen Tag. Ja, und heute? Und heute gehören wir wiedergeborenen Christen in unserer Ortsgemeinde genau dazu. Wir sind und gehören zur Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu, das sind unter anderem wir hier. Kommen wir aber nun wieder zur eigentlichen Textstelle, auf die ich hinaus wollte und auf die es mir heute ankommt. Wir erinnern uns, Jesus hatte den Gesetzeslehrern vorgeworfen, den Menschen den Schlüssel der Erkenntnis, wie man in Gottes Himmelreich kommen könnte, mit ihrer falschen Lehre weggenommen. Und nun sagt Jesus zu Simon Petrus, und wir sind immer noch in Matthäus 16, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und selbst die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Auch will ich dir den Schlüssel des Himmelreiches geben. Da ist er wieder, der Schlüssel zum Reich Gottes, den die Gesetzeslehrer den Menschen weggenommen haben. Simon Petrus, der leibliche Sohn seines Vaters Jona, wie er hier angesprochen wird, Simon hat ihn für die Gemeinde Jesu ausdrücklich von Jesus zurückbekommen, diesen Schlüssel. Und Petrus und die anderen Jünger haben sich das sicher gemerkt und erlebten in der Folgezeit dann, wie Jesus mit den Menschen umging, wie er sie behandelte, vom Reich Gottes predigte und viele von ihnen gesund machte. Und doch sagte Jesus ihnen, bevor er an Himmelfahrt von dieser Welt verschwand, sie sollten erstmal nichts tun, sondern auf Pfingsten und den Heiligen Geist warten. Er gab ihnen einen ganz klar umrissenen Auftrag, den Missionsbefehl, und sagte dann, aber erstmal abwarten. Ich denke, das hatte einen ganz triftigen Grund. Also Schnitt. Es gab die Zeit auf der Erde, wo Jesus zu dieser Zeit als Person da war. Und es gab also die Zeit mit Jesus und es gab auch die Zeit nach Jesus. Und wann und wie begann die Zeit nach Jesus? Nun, sie begann mit dem Heiligen Geist. Es begann die Zeit der Gemeinde mit Petrus, mit Paulus und mit den anderen Jüngern und den Nachfolgern Jesu Christi, mit den Erlösten, deren Geist durch die Lebensübergabe an Jesus Christus von Neuem geboren wurde, also wiedergeboren war, und da die genau zu diesem Zeitpunkt der Wiedergeburt ihres Geistes mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Und so soll niemand sagen, dass die Nachfolger Christi von da an nicht mehr wussten, wie sie sich verhalten sollten, denn es war ja alles neu. In vielen Stellen des Evangeliums wird ihnen gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Nehmen wir als Beispiel jetzt den Epheserbrief 4, Vers 30. Dort schreibt Paulus für die damaligen Christen und somit auch für uns Christen heute. Und das Kapitel ist überschrieben mit Weisungen für ein neues Leben. Jesus sagt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus.
Halleluja.
Ich finde, das waren schon sehr anspruchsvolle Worte für die Neubekehrten. Wenn wir uns heutzutage bei uns umsehen, ich finde, das sind auch sehr anspruchsvolle Worte für uns, die Gemeinde heute. Nun, mir ist besonders in diesem Zusammenhang, weil ich natürlich in der letzten Zeit oft über den Heiligen Geist gesprochen habe, die eine Stelle besonders groß geworden: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Nun, dieser Tag der Erlösung des Leibes, das wird in Römer 8 nochmal bestätigt, Vers 23, damit ist die Erlösung gemeint bei der Wiederkunft Jesu. Der an Jesus Gläubige wird am Tag seiner Wiedergeburt auf den Tag der endgültigen Erlösung hin versiegelt und hat in dem Empfang des Heiligen Geistes dann das Anteil und die Bürgschaft, dass es zur ersten Auferstehung bzw. zur Entrückung gelangt. Das ist eine Tatsache, die unumstößlich feststeht. Am Tag der Bekehrung, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann wird unser Geist von Neuem geboren. Das war es, was der Nikodemus unbedingt von Jesus wissen wollte. Und mit diesem wiedergeborenen Geist passiert dann automatisch etwas, was keiner sehen kann und keiner fühlen kann. Aber, so sagt uns das Wort Gottes, an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt, werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, bis Jesus wiederkommt. Ich sage es hier mal so zwischendurch, weil das gerade Gesprächsthema im Seniorenkreis und in der Bibelstunde war. Das sind dann die klugen Jungfrauen, die genug Öl in ihren Lampen haben, wenn ihr Bräutigam Jesus wiederkommt. Sie sind bei ihrer Bekehrung mit dem Heiligen Geist versiegelt worden auf die zweite Ankunft des Königs zu ihrer endgültigen Erlösung und haben ihr Leben mit dem Heiligen Geist zusammen gelebt. Wer allerdings auf die Füllung mit dem Heiligen Geist verzichtet hat, wer gemeint hat, er schafft es auch so, und sein Leben nicht Jesus übergeben hat und dessen Geist deshalb auch nicht von Neuem geboren worden ist, unter dem man entsprechend auch nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt werden konnte, der wird leer ausgehen. Das ist der biblische Unterschied zwischen klug und töricht. Und die entscheidende Rolle dabei spielt, wieder einmal, wird uns nicht wundern, der Heilige Geist. Wisst ihr nun, warum ich so oft und gerne über den Heiligen Geist spreche und predige? Der Heilige Geist arbeitet im Hintergrund viel mehr, viel öfter mit uns, aber auch an uns, wie wir das selber merken. Aber wir können es immer wieder in der Schrift finden, wo wir über die Tätigkeit des Heiligen Geistes aufgeklärt werden und wir können das dann im Glauben annehmen. Nun, das alles war bis zu dieser Stelle sicherlich schon erhellend. Aber was machen wir nun mit unserem Text aus dem Epheserbrief, den ich eben vorgelesen habe, aus dem Epheserbrief des Paulus? Das sind doch ziemlich hohe Ansprüche, die wir da gehört haben für ein neues Leben, für ein neues Leben als Christ, oder? Und an anderer Stelle lesen wir Ähnliches, noch anspruchsvoller und genauso deutlich, wie wir uns als Christen zu verhalten haben. Denken wir an unsere lieben Seelchen, die sich abmühen zu gefallen, alles richtig zu machen und doch nicht auf einen grünen Zweig kommen, deren Leben trotz aller Anstrengungen immer mühseliger wird und deren Seelen immer matter werden. Was ist denn mit denen? Nun, ich denke, solche Menschen kennen wir auch aus christlichen Kreisen und hier kommt nun die Lösung der Geschichte. Die Seelen können sich noch so sehr bemühen, auch als Christ. Es ist der Geist, der Heilige Geist, der ein anstrengendes Leben umwandelt und aus der Pflicht eine Kür macht. Der Geist macht frei, und zwar nicht irgendein Geist, sondern allein der Heilige Geist. Wie sagte Jesus, wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Jünger Jesu konnten damals bei ihm bleiben und seine Reden und Predigten zuhören. Und wir? Bei uns ist nun der Geist der Wahrheit und führt uns in alle diese Wahrheiten und in die Geheimnisse Gottes ein. Und ein Geheimnis dabei ist folgendes: Wie alles, was uns durch Jesus von Gott geschenkt wurde, muss man sich dafür nicht anstrengen, es nicht erkämpfen oder erarbeiten, sondern man muss nur seine Zustimmung, seine Einwilligung dazu geben, indem man Ja sagt zu Jesus und bereit dazu ist, ständige Gemeinschaft mit Gott einzugehen. Und das ist ausschließlich möglich durch den Heiligen Geist, die dritte Person Gottes, die zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft hier auf Erden derjenige ist, der die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen herstellt. Und da er eine Person ist, der Heilige Geist, kann man mit ihm zusammen leben. Man kann mit ihm zusammen sprechen, man kann mit ihm zusammen beten, ja, in jeder Form Gemeinschaft mit ihm haben und dabei auch gleichzeitig Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott, unserem Vater, haben. Und dieser Heilige Geist, er kommt nicht mit leeren Händen, das ist vielleicht auch die gute Botschaft heute, sondern er bringt den heiligen Kindern Gottes seine Geistesgaben mit. Die Geistesgaben, die auch Gnadengaben genannt werden, also Geschenke sind aus Gnade, von denen wir in den letzten Predigten vielleicht gehört haben. Ich möchte, wir haben noch ein ganz klein bisschen Zeit, ich möchte gerne noch mal drauf eingehen, auf die Geistesgaben. Über die Gaben des Geistes will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der alles wirkt in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede und einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt der eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Das sind die Gnadengaben. Das sind die Gaben, die der Heilige Geist uns bringt als Geschenk. Nicht damit wir Schwere haben, weil wir uns damit auch noch auseinandersetzen müssen. Nein, damit wir es leichter haben. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage es gerne noch mal wieder. Ich werde oftmals angesprochen, wenn ich Menschen versuche weiterzuhelfen. Ja, du mit deinem Glauben, du hast es gut, du kannst das alles glauben. Und dann sage ich den Leuten einfach, du auch. Du musst nur die Gnadengabe des Glaubens vom Heiligen Geist erbitten und annehmen. Dann schenkt er dir diesen Glauben, den du brauchst, um zum Beispiel für deine Heilung zu beten, für andere zu beten, dass sie sich bekehren und. Glauben, das mag kaum einer richtig erfassen, Glauben ist eine Gnadengabe. Und ohne den Heiligen Geist wird mit Glauben nicht viel anzustellen sein. Es wird, wie alles andere im Leben auch, schwierig, holprig, knüppelhart werden, wenn wir versuchen zu glauben ohne den Heiligen Geist. Wenn wir so machen, als wenn wir uns nur etwas streng genommen genug einprägen oder einbilden müssten. So wie zum Beispiel das positive Denken. Ne? Wenn wir nur lange und oft genug positiv denken, dann wird sich das schon regeln. Nein, das ist Quatsch. Der Glaube kommt von Jesus, von Gott und wird durch den Heiligen Geist übermittelt. Und wer das Gefühl hat, er hat nicht genug Glauben, der kann darum bitten und das im Glauben annehmen und er wird Wunder erleben. Und hier das Wort sagt es genauso, wenn wir uns das mal genau anschauen und darin mal längere Zeit verharren. Ich bin da einige Wochen drin verharrt in diesem Wort. Der Heilige Geist schenkt nicht nur Erkenntnis und Weisheit, sondern er schenkt auch die Kraft, Wunder zu tun. Wir haben hier, seit es diese Gemeinde gibt, Wunder über Wunder erlebt. Nicht immer und nicht ständig durchgehend, aber wenn es mal ganz dick gekommen ist, wir können Edwin fragen, das war früher derjenige, der die Hauskreise in unserer Gemeinde damals organisiert hat. In unseren Hauskreisen beim Gebet sind Wunder passiert. Da sind Leute gesund geworden, da sind Leute aus großen Problemen mit einmal herausgekommen. Und das bringt der Heilige Geist, die Gabe, Wunder zu tun. Oder auch das, was wir alle so gerne haben möchten, andere Leute gesund zu machen. Steht hier in der Bibel, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wer möchte nicht, dass sein Lebenspartner gesund wird, wenn er krank ist? Wer möchte nicht, dass die Eltern nicht mehr so gebrechlich sind, sondern gesund werden, ihr Leben gesund verbringen können? Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und ich vermute mal, ich will da niemandem zu nahe treten, dass das alles so wenig in unseren Gemeinden passiert, das hat einen ganz bestimmten Grund, dass wir eben diese Tatsachen nicht kennen und uns nicht danach richten. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt, das ist noch lange nicht alles, was hier steht, obwohl das schon, ich sage es mal mit meinen Worten, das ist eine Bombe, dieses Kapitel. Darüber müssen wir beten, darüber müssen wir nachdenken, damit müssen wir leben, das müssen wir in uns aufnehmen, das müssen wir verstoffwechseln, damit das zu unserer Persönlichkeit wird. Aber das alles ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt noch etwas für uns Gotteskinder, die mit dem Heiligen Geist zusammenleben und die mit ihm Gemeinschaft haben. Und das sind die Früchte des Geistes. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat und wer sich ein bisschen für Ackerbau und Viehzucht interessiert, aber jeder Bauer, der wirft erstmal sein Korn im Frühling auf das Land und dann irgendwann passiert etwas, es kommt eine kleine Pflanze raus, sie wird immer größer und irgendwann trägt diese Pflanze dann Frucht. Und zwar gibt es kaum Pflanzen, wo aus einem einzigen Samen auch nur eine Frucht herauskommt, sondern aus vielen Samen, so wie zum Beispiel bei Getreide, bei Weizen, bei Gerste und so weiter, kommen aus einem Halm unheimlich viele neue kleine Kerne, die Früchte. Und jetzt lesen wir über die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes, das sind Dinge, die uns einfach so zufallen und die unsere Seele und unseren Charakter formen und ausbilden. Und uns zu solchen Menschen und Kindern Gottes machen, wie Gott es sich vorgestellt hat. Mit den Früchten des Geistes werden wir Jesus immer ähnlicher. Und das ohne Anstrengung und ohne sich abmühen zu müssen. Ich weiß nicht mehr, von welchem Prediger ich das einst mal gehört habe auf einem Kongress. Ich bin früher oftmals zu Kongressen gegangen, habe viele große Menschen Gottes erlebt. Aber dieser eine Spruch hat sich tief in mein Herz und in meine Seele eingegraben. Dieser Prediger sagte, Gott wird niemals etwas von dir verlangen, was er dir nicht vorher geschenkt hat. Von den Früchten des Geistes lesen wir in Galater 5, 22 genau, was sie beinhalten. Und hört gut zu, ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin in dem Text gehört haben über das neue Leben in Christus Jesus. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind die Dinge, die der Heilige Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit uns mitbringt. Und genau das ist ein Lebensstil, eine Lebensweise, die sich Gott für seine Kinder vorgestellt hat. Ein Leben in Frieden, ein Leben in Freude, ein Leben in Liebe untereinander und ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm, mit Gott dem Vater und mit Jesus dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dann ist das Leben einfach und gediegen. Denn nur so ist der Mensch vollkommen in der Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Sohn Jesus und mit dem Heiligen Geist. Ohne Gott ist der Mensch immer unvollständig. Und deswegen war es Gottes Plan, Gottes Heilsplan, genau so zu verfahren mit Jesus, der uns die Gnade gebracht hat auf diese Welt, der mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt hat, dass wir in den Genuss dieser ganzen Sachen kommen konnten. Und deswegen lieben wir ihn so und deswegen sind wir so hin und weg, wenn wir mit Jesus zusammenkommen können und mit ihm Gemeinschaft haben können. Aber vermitteln tut dieses Zusammensein der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat seine Gnadengaben, die er uns gerne weitergibt. Und wenn wir die in Anspruch nehmen und mit ihm leben, dann erleben wir die Früchte des Geistes. Und die habe ich gerade vorgelesen. Und weil es so wichtig und so schön ist, ich will es gerne noch einmal machen, bevor wir zum Ende kommen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und wenn jemand jetzt unruhig wird, weil vieles noch nicht so ist wie oben beschrieben, dem sei gesagt, dass dieser Lebensstil kommt nicht von jetzt auf gleich, nicht von heute auf morgen. Dieser Lebensstil, das ist ein Prozess, der sich Heiligung nennt. Und damit das keine knochentrockene Angelegenheit wird, steht uns der Heilige Geist zur Seite. Ja, bestenfalls ist er schon in uns. Denk daran, immerhin sind wir mit ihm versiegelt. Das Siegel wird erst gebrochen, wenn Jesus da ist, weil der darf das. Aber wir können also getrost sein, wir sind auf jeden Fall versiegelt mit dem Heiligen Geist auf die Wiederkehr Christi und so lange gilt das Wort aus Maleachi 3, Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heil unter ihren Flügeln. Und jetzt kommt noch ein Wort, was ich letztes Mal, als ich dieses Wort vorgelesen habe, noch nicht gesagt habe. Heute ist es dran. Ich fange nochmal an. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt hinausgehen und springen wie die Mastkälber. Wenn ihr das einmal gesehen habt, wie Mastkälber springen können, dann werdet ihr euch wundern. Aber das ist eure Zukunft. Die Sonne geht morgens langsam auf und es wird langsam wärmer. Sie steigt langsam immer höher und es wird noch wärmer. Und bis sie ihren höchsten Punkt erreicht hat. Und genauso ist die Liebe Gottes, die uns Heil und Heilung in unsere Herzen hineinstrahlt. Das volle Maß der Liebe Gottes, die uns durch Gnade geschenkt ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der die Gnade durch sein Handeln überhaupt erst möglich gemacht hat und durch den Heiligen Geist, der uns das alles ganz praktisch aufgeschlossen hat. Lasst uns aus dem Schatten heraustreten und in die volle Wärme des Glaubens, in die volle Wärme Gottes, in die volle Wärme des Heiligen Geistes gehen und genießen. Und ich will schließen mit dem Wort aus Hebräer 9, Vers 13. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wird, was geschieht aus Gnade. Amen. Reinhold.